SR Info. Bilanz am Abend.
Neue Erkenntnisse nach dem Anschlag in Magdeburg und politische Aufarbeitung. Was kann und was muss jetzt passieren? Außerdem, Mosambik droht nach Wahlentscheidung Chaos und NASA-Sonde kommt der Sonne morgen spektakulär nahe. Das sind unsere Themen an diesem Montag in der Bilanz am Abend. Ich bin Diana Kühnermert. Hallo.
SR Info.
Es sind heikle Details, die jetzt, 3 Tage nach der Todesfahrt von Taleb A. über den Magdeburger Weihnachtsmarkt, bekannt werden. Demnach gab es zahlreiche Warnungen vor dem Täter und das schon vor geraumer Zeit. Raya Kraus berichtet.
Schon vor über einem Jahr sollen die Sicherheitsbehörden Warnungen zum tatverdächtigen Taleb A. erhalten haben. Nach Recherchen von MDR Investigativ erhielt die Polizei Magdeburg im Herbst 2023 von einer Hinweisgeberin eine Direktnachricht bei Instagram. Darin verwies sie auf einen Tweet von Taleb A., in dem er seine Follower fragte, ob sie ihn verantwortlich machen würden, wenn er 20 Deutsche töten würde. Die Hinweisgeberin bat um dringende Antwort, die sie von der Polizei Magdeburg offenbar nicht erhielt. Zuvor hatte sie sich schon an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Berliner Polizei gewandt, die sie wiederum an die Polizei Magdeburg verwiesen hatten. Diese teilte dem MDR auf Nachfrage mit, dass man zu den Vorgängen wegen der laufenden Ermittlungen im Moment keine Auskünfte erteilen könne. Unklarheit gibt es weiterhin auch wegen der Gefährderansprache durch die Polizei. Persönlich konnte diese nicht durchgeführt werden, da Taleb A. nicht anzutreffen war. Ob das Gefährderanschreiben schon zuvor oder erst nach dem Versuch eines persönlichen Gesprächs verschickt wurde und ob Taleb A. es unterschrieben und zurückgeschickt hat, ist offen.
5 Tote und zahlreiche, teils schwerst Verletzte gibt es nach dem Anschlag. Die AfD in Sachsen-Anhalt hat deshalb zu einer Kundgebung auf dem Domplatz mit anschließendem Trauermarsch aufgerufen. Auch AfD-Bundessprecherin Alice Weidel hat sich angekündigt. Zeitgleich hat auch ein Bündnis aus mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einer Menschenkette am Tatort auf dem Alten Markt geladen. Von dort schilderte vor wenigen Minuten unser Kollege Bernd Volker Brahms seine Eindrücke.
Unter dem Motto "Gebt dem Hass keine Chance" versammeln sich hier zur Stunde viele Magdeburgerinnen und Magdeburger. Direkt dort, wo am Freitag ein Amokfahrer hier in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt reingerast ist, wo es am Ende 5 Tote gab und sehr, sehr viele Schwerverletzte. Und jetzt rund um diesen Tatort wollen sie eine Menschenkette bilden, die rund 1100 Meter misst. Und die Leute haben hier Kerzen in der Hand, sie formieren sich jetzt so nach und nach und wollen einfach ein Zeichen setzen, ein Zeichen auch ihrer Fassungslosigkeit, was hier passiert ist. Und schon den ganzen Tag über haben hier Menschen an der Johanneskirche, die sich direkt hinter mir befindet, haben sie Blumen niedergelegt, haben getrauert, haben sich mit einem Taschentuch die Tränen aus dem Gesicht gewischt und haben still getrauert, haben den Kopf geschüttelt. Und sie wollen auch am Ende jetzt, das haben mir so einige gesagt, ein Zeichen setzen gegen eine andere Veranstaltung, die jetzt zeitgleich hier auch in Magdeburg stattfindet, und zwar eine Kundgebung der AfD hier auf dem Domplatz. Und dort wird dann auch die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, sprechen. Und genau da möchte man ein Zeichen dagegen setzen.
Die Magdeburger Todesfahrt hat auch eine Debatte über mögliche sicherheitspolitische Konsequenzen entfacht. Bundesinnenministerin Faeser dringt darauf, schnell neue Gesetze zu beschließen, um Gefahren besser abwehren zu können. Unter anderem will sie, dass die Nutzung von biometrischer Gesichtserkennung möglich wird. Was das heißt, erklärt Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber.
Die Polizei soll biometrische Daten wie Gesicht oder Stimme von Menschen abgleichen können mit Daten aus dem Netz, die öffentlich zugänglich sind. Zum Beispiel können die Beamten so Bilder von Islamisten aus IS-Propagandavideos vergleichen mit Daten aus den sozialen Medien und denen so auf die Spur kommen. Das Ganze gilt nur, wenn vorher ein Gericht das genehmigt hat. Die Ampel hatte diese neuen Befugnisse bereits beschlossen, aber noch ist das nicht umgesetzt, denn die Bundesländer im Bundesrat, da vor allem CDU und CSU, haben das Gesetz abgelehnt. Der Union ist das nämlich zu wenig. Sie will, dass so eine Gesichtserkennung nicht nur im Netz passiert, sondern zum Beispiel auch in Echtzeit, wenn Menschen an Kameras zum Beispiel am Bahnhof vorbeigehen.
Die Union fordert in der aktuellen Lage erneut die Vorratsdatenspeicherung. Und das hat es damit auf sich.
Die Idee dieser Vorratsdatenspeicherung ist es, Daten, zum Beispiel bei Telefonaten, die Nummern der Gesprächspartner, den Standort, die Uhrzeit, diese Daten zu speichern und zwar ohne konkreten Anlass auf Vorrat für eine gewisse Zeit. In der Diskussion geht es dann vor allem oft um IP-Adressen im Internet. An denen kann man sehen, welcher Computer wann auf welcher Homepage war. So will die Politik zum Beispiel Terroristennetzwerke besser aufspüren oder Kinderpornografie bekämpfen. Vor allem, dass da massenhaft Daten ohne konkreten Anlass gespeichert werden könnten, das löst immer wieder große Kritik aus. Und auch Gerichte haben schon gesagt, das geht, wenn dann überhaupt nur in sehr engen Grenzen. Deshalb liegt die Vorratsdatenspeicherung nach Gerichtsurteilen seit Jahren auf Eis. CDU und CSU und auch die SPD wollen gern schnell eine Lösung, wie IP-Adressen rechtssicher in bestimmten Fällen gespeichert werden können. FDP und Grüne hatten da immer Bedenken, dass das rechtskonform überhaupt möglich ist.
In der Diskussion ist auch ein neues Bundespolizeigesetz, das, so sagt es jedenfalls Innenministerin Faeser, bislang an der FDP gescheitert war. Ob das Gesetz angesichts der aktuellen Lage Chancen auf Umsetzung hat, dazu noch einmal Eva Huber.
Vor einem Jahr, da hat die Bundesregierung dieses neue Bundespolizeigesetz beschlossen. Damit das umgesetzt werden kann, muss als nächstes der Bundestag zustimmen. Aber da liegt das Gesetz jetzt seit einem Jahr. Die SPD hat die FDP mehrmals schon kritisiert, das Gesetz zu verzögern. Aktuell gibt es auch schon ein Bundespolizeigesetz, das ist aber fast 30 Jahre alt. Und Innenministerin Faeser wollte das jetzt mit einem neuen Gesetz an die neuen Möglichkeiten anpassen. Konkret geht es da zum Beispiel darum, dass die Bundespolizei neue Befugnisse bekommen soll, mehr Befugnisse, zum Beispiel mehr Möglichkeiten, Handys zu überwachen oder Einsatzorte mit Kameradrohnen zu überwachen. Aber zum Beispiel geht es in dem Gesetz auch darum, dass jemand, der bei der Bundespolizei arbeiten will, eine verschärfte Sicherheitsüberprüfung durchlaufen soll. Also da geht es jetzt nicht nur um Terrorbekämpfung und Gefahrenabwehr.
Erklärungen und Einschätzungen waren das von Eva Huber aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Opfer des Anschlags sind die Getöteten und Verletzten und ihre Angehörigen. Belastet durch das Geschehen sind aber noch ganz andere Menschen, zufällig anwesende Zeugen etwa oder andere, die mit dem Geschehen nicht gut klarkommen. Für sie alle gibt es die Möglichkeit, sich an den Opferbeauftragten der Bundesregierung zu wenden. Der heißt Pascal Kober, ist evangelischer Pfarrer und Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Was er für die Betroffenen tun kann, darüber berichtet unser Berliner Kollege Dietrich Karl Meurer.
Nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist die Aufklärung der Hintergründe genauso wichtig wie die Unterstützung der Betroffenen. Diese Aufgabe hat Pascal Kober übernommen. Er ist der Beauftragte der Bundesregierung für die Anliegen von Betroffenen von terroristischen und extremistischen Anschlägen im Inland. Kober hat sich eingeschaltet, obwohl der genaue Hintergrund der Tat noch nicht feststeht.
Die Bundesregierung hat aber gleichwohl mich gebeten, mich hier zu engagieren mit dem Team, das mir zur Verfügung steht.
Erzählt Kober im ARD-Interview. Er und seine Kolleginnen und Kollegen gehen proaktiv auf die Betroffenen zu.
Wir wenden uns an jene, die Angehörige verloren haben. Wir wenden uns an diejenigen, die verletzt wurden, an Körper und Seele. Und das umschließt eben auch diejenigen, die als Tatzeugen möglicherweise belastet worden sind oder als Ersthelfende.
Es geht vor allem um Beistand, um Zuhören. Kober weiß, ein solch schreckliches Ereignis wie der Anschlag von Magdeburg kann mit großen psychischen Belastungen einhergehen. Es ist etwas, womit die meisten nicht allein klarkommen. Der Opferbeauftragte betont, dass frühzeitige Hilfe das Risiko dauerhafter Schäden senken kann. Neben psychologischer Betreuung bietet sein Team Unterstützung auch bei praktischen Anliegen, etwa Fragen zu finanziellen Hilfen oder dem Umgang mit Behörden. Betroffene können sich über eine kostenlose Telefonhotline melden. All diejenigen, die den Behörden bekannt sind, werden angeschrieben.
Wir möchten den Menschen nicht zu nahe treten in einer so schwierigen Situation, aber sie sollen wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland mit ihren Unterstützungsleistungen ihr zur Seite steht.
Kober rechnet nach der Todesfahrt von Magdeburg mit hunderten Hilfsbedürftigen. Er spricht bewusst von einem Angebot, denn er weiß, dass viele der Betroffenen erst einmal Abstand suchen.
Das haben frühere Anschlagsgeschehen gezeigt, dass sich Menschen auch mitunter erst nach Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht auch nach Jahren melden, weil sie den Belastungen sich zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gewachsen fühlen.
Frühere Anschläge wie der auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016 hatten gezeigt, dass Betroffene oft überfordert sind und nicht wissen, wo sie Hilfe bekommen. Das sorgte für Kritik auch an den behördlichen Strukturen. Deshalb gibt es seit 2017 den Posten des Opferbeauftragten des Bundes, angesiedelt beim Justizministerium. Der Beauftragte ist zentrale Ansprechperson und politische Stimme der Betroffenen. Der 53-jährige Kober hat das Amt seit 2022 inne. Der FDP-Politiker ist evangelischer Theologe und betreute als Militärseelsorger Soldatinnen und Soldaten, auch in Afrika. In wenigen Tagen scheidet er aus dem Amt. Es übernimmt der bisherige Opferbeauftragte des Landes Berlin, Roland Weber. Kober versichert, dass das gegebene Hilfsversprechen auch weiterhin gilt.
Wir selber im Bundesjustizministerium haben eine Geschäftsstelle mit mehreren Mitarbeitern. Wir können sie hochskalieren, um noch mehrere Dutzend weitere, die sozusagen in der Hinterhand zur Verfügung stehen und mit unterstützen, wenn notwendig.
Der Opferbeauftragte sieht seine Tätigkeit als Zusicherung an die Betroffenen, dass sie nicht allein sind in ihrer Situation.
Schon seit vor 8 Jahren ein Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gerast ist, stehen solche Märkte und vor allem die Frage, wie man sie und ihre Besucher schützen kann, überall in Deutschland Jahr für Jahr wieder im Fokus. Nach dem Magdeburger Anschlag fällt es auch hier im Saarland vielen Menschen nicht mehr so leicht, ausgelassen und fröhlich auf Weihnachten zuzugehen, sich mit Familie oder Freunden auf dem Weihnachtsmarkt gemütlich auf eine Tasse Glühwein zu treffen. Unsere Reporterin Sabine Wachs hat die Stimmung auf dem Saarbrücker Weihnachtsmarkt eingefangen.
Der Weihnachtsmarkt auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken ist gut besucht. Rund um den Brunnen und vor allem vor und im zweistöckigen Glühweinhaus ist viel los. Menschen stehen in kleinen Gruppen zusammen, eine Tasse Glühwein in der Hand, Tüten mit den letzten Geschenken stehen auf dem Boden. An einem Holztisch ist eine Familie Dippelabbes, sie sind zu fünft. Großeltern, Eltern und ein Baby im Kinderwagen.
Also ehrlich gesagt, jetzt durch die Kinder sind wir ein bisschen abgelenkt, aber es ist schon richtig traurig. Also man denkt da schon drüber nach, ne?
Und halt dieser kleine Junge, der 9 ist, der jetzt dann so kurz vor Weihnachten leider aus dem Leben gerissen wurde, das macht einen schon sehr betroffen, muss ich ehrlich sagen, ja.
Ihre Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen. Auch die beiden Französinnen Patricia und Jacqueline, die gerade über den Weihnachtsmarkt schlendern, sind betroffen von dem, was in Magdeburg passiert ist. Sie mussten bei den Nachrichten aus Deutschland direkt an den schrecklichen Anschlag vom 14. Juli 2016 in Nizza denken. Dort war ein Auto in die feiernde Menge gerast am französischen Nationalfeiertag. Ein Risiko, das heute existiert, sagt Patricia. Und trotzdem, man dürfe sich nicht die Freude am Leben nehmen lassen. Doch die friedliche und besinnliche Stimmung in Saarbrücken ist bei einigen Besuchern getrübt. Sorgen um ihre Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt aber machen sich kaum Menschen.
Also ich fühle mich hier sicher, weil die Zufahrtswege hier sind auch recht gering, also klein, eng. Und hier ist es auch manchmal dann vielleicht etwas einfacher, wie in anderen Städten, das Konzept so herzustellen, dass es sicher ist.
Von hier aus sehe ich jetzt auch schon da vorne die Pfosten. Ich habe überall Feuerwehr und Polizei gesehen. Da hinten weiß ich auch, dass da zu ist und vielleicht macht das das Sicherheitsgefühl.
Schon seit 2016, seit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, stehen rund um den St. Johanner Markt Betonblöcke an den Zufahrtswegen. Einzig die Ladezone gegenüber des Theaters ist nicht mit einem Betonblock gesichert. Dort aber sind 2 rot-weiße Poller im Boden eingelassen. Das Auto der Sicherheitsfirma ist quer vor der Zufahrt geparkt. Hier kommt nur durch, wer eine Genehmigung vorweisen kann. Das führt auch zu mehr Sicherheit bei den Standbetreibern, auch wenn sie der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg schon umtreibt. Das sagt Thorsten Kipp. Er hat einen Stand mit Mützen, Schals und Handschuhen in Saarbrücken und auch in Saarlouis.
Wenn jemand im Kopf krank ist, und das unterstelle ich mal, dass das diese Person war, dann ist man davor nie sicher. Und da ist immer die Frage, welche Maßnahmen sind angebracht. Ich habe heute früh in Saarlouis begonnen mit Abbauen. Und da ist es jetzt so, dass wir nicht an den Stand ranfahren konnten, was bisher jahrelang möglich war, weil jetzt Bauschuttcontainer aufgestellt wurde, um die Sicherheit letztlich zu gewährleisten.
Und trotzdem, dass wegen des Anschlags in Magdeburg jetzt weniger Menschen auf die Weihnachtsmärkte ins Saarland gehen, Diesen Eindruck hat Standbetreiber Kipp nicht.
Gestern war sehr viel los. Die Wahrnehmung ist nicht so, dass die Leute jetzt vorsichtiger sind oder sich das Weihnachtsfest vermiesen lassen. Die Wahrnehmung habe ich nicht, nein.
Gleich richten wir den Blick auf das aktuelle Geschehen außerhalb Deutschlands, in Mosambik und Syrien etwa. Zunächst aber der Nachrichtenüberblick mit Peter Weizmann.
2 Wochen nach dem Unfall an der Moselschleuse Müden sind fast alle der rund 70 festsitzenden Güterschiffe per Notschleusung weitergeleitet worden. Das hat das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mitgeteilt. Nur 2 Schiffe seien freiwillig zurückgeblieben, weil sie noch Ladung aufnehmen wollten. Die Vorbereitungen für das neue Schleusentor sollen den Angaben zufolge nach Weihnachten weitergehen. Die Schleuse war bei der Kollision eines Frachtschiffs am 8. Dezember schwer beschädigt worden. Seitdem ist die Schifffahrt auf der Mosel lahmgelegt. Die Notschleusungen verliefen jedoch schneller als erwartet. Geplant ist, dass die Schleuse am 1. Februar wieder ihren regulären Betrieb aufnimmt. Wegen der Ölkatastrophe im Schwarzen Meer könnten bis zu 200.000 Tonnen Boden verseucht werden. Das erklärte Russlands Umwelt- und Bodenschatzminister Kozlov bei einer Krisensitzung vor Ort. Am 15. Dezember waren 2 Tanker im Schwarzen Meer verunglückt. Ein Besatzungsmitglied kam ums Leben. Die Tanker sollen mehr als 9.000 Tonnen Öl geladen haben. Medienberichten zufolge sind bislang rund 50 Kilometer Strand verschmutzt. Zudem litten viele Tiere unter den Folgen der Ölpest oder seien gestorben. US-Präsident Biden hat kurz vor dem Ausscheiden aus dem Amt 37 Todesstrafen in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Allerdings soll es für diese nach Bundesrecht verurteilten Häftlinge keine Möglichkeiten auf eine vorzeitige Entlassung geben. Biden sagte, er sei davon überzeugt, dass man die Anwendung der Todesstrafe auf Bundesebene beenden müsse. In den Bundesstaaten verurteilte Todeskandidaten kann der Präsident nicht begnadigen. Die Stadt Merzig will das Gelände, das durch die Schließung des Zeltpalastes frei wird, touristisch weiterentwickeln. Oberbürgermeister Hofeld sagte dem SR, es gebe bereits erste Gespräche mit potenziellen Interessenten. Hofeld betonte, man habe das kulturelle Programm des Zeltpalastes immer geschätzt. Es sei aber schade gewesen, dass der Veranstaltungsort nur wenige Wochen im Jahr genutzt worden sei. Am Heiligmorgen gelten in der Saluja Altstadt strengere Sicherheitsregeln als sonst. Oberbürgermeister Speicher teilte mit, die Stadt habe eine Allgemeinverfügung erlassen. Sie gelte von 8 Uhr bis 16 Uhr in der Silberherz, der Bier, der Alte Brauereistraße und einem Teil der Sonnenstraße. Stark alkoholisierte Personen dürften den Bereich nicht betreten. Glasflaschen, Gläser und andere zerbrechliche Behältnisse seien verboten. Sollte es zu voll werden, werde der Zugang gesperrt. Die Stadt erwartet bis zu 10.000 Besucher.
SR Info.
In Mosambik bleibt die seit der Unabhängigkeit vor 49 Jahren regierende Partei Mosambikanische Befreiungsfront Frelimo an der Macht. Das entschied der Verfassungsrat des südostafrikanischen Landes. Die Opposition hatte das Ergebnis der umstrittenen Präsidentschafts- und Parlamentswahl vom 9. Oktober angefochten. Nun droht das Land ins Chaos abzugleiten. Karin Wehrheim berichtet.
Der künftige Präsident von Mosambik heißt Daniel Chapo. Das verkündete die Präsidentin des Verfassungsrats, Lucia Ribeiro, nach einer 90-minütigen Verlesung der Einsprüche, Wahlzettelüberprüfungen und endgültigen Einzelergebnisse. Allerdings reduzierte sich der Stimmenanteil des Frelimo-Kandidaten Chapo von knapp 71 auf gut 65%. Der Oppositionsführer Venancio Mondlane erhielt etwas mehr Stimmen zugesprochen. Er kommt jetzt auf 24 statt 20%. Mondlane hatte sich aber als eigentlicher Wahlsieger gesehen und für den Fall, dass der Verfassungsrat dem nicht folgt, dem Land den Sturz ins Chaos angekündigt. Er forderte seine Anhänger heute zu einem 5-tägigen Shutdown auf, aus Protest gegen die Entscheidung. Die Verkündung fand unter strengen Sicherheitsmaßnahmen in Maputo statt und wurde live im Internet übertragen. Seit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses Ende Oktober hatte es in Mosambik immer wieder Protestkundgebungen und Mahnwachen gegeben. Polizei und Militär gingen mit Tränengas, Gummigeschossen und scharfer Munition gegen die überwiegend jungen Demonstranten vor. Laut der Bürgerrechtsplattform zur Wahlbeobachtung Desige soll es bisher mindestens 130 Tote, 350 durch Schüsse Verletzte und mehr als 3.600 Verhaftungen gegeben haben.
Auch nach dem Sturz des Assad-Regimes bleibt die Lage in Syrien unübersichtlich. Aus dem Nordosten des Landes werden weiterhin Kämpfe gemeldet. 5 Zivilisten wurden danach bei einem türkischen Drohnenangriff getötet. Die syrischen Kurden, die während des Bürgerkrieges maßgeblich dazu beigetragen hatten, den IS in Syrien zurückzudrängen, geraten in dem Gebiet immer mehr unter Druck. Sie befürchten eine türkische Großoffensive, wie Sabina Mattei berichtet.
Die Kurden im Nordosten Syriens sind unter Druck. Gerade starben 5 Zivilisten bei türkischen Drohnenangriffen. Die Türkei fliegt Luftangriffe auf Ziele in der international nicht anerkannten kurdischen Selbstverwaltung. Nun zieht sie auch Bodentruppen an der Grenze zusammen und bereitet mit verbündeten Milizen offenbar eine Großoffensive auf die autonomen kurdischen Gebiete vor. Ziel ist die Grenzstadt Kobane. In deren Umgebung liefern die kurdisch geführten syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF, sich schon seit längerem Gefechte mit pro-türkischen Kräften. Die hatten ihnen kürzlich bereits die Kontrolle über die Stadt Manbij abgenommen. Eine Feuerpause, die die USA vermittelt hatten, kam gar nicht erst zustande. Maslum Abdi, der Oberkommandierende der SDF, schlägt nun die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone unter internationalem Schutz rund um Kobane für eine Waffenruhe vor. Die SDF würden sich aus dem Grenzgebiet zur Türkei zurückziehen. Stattdessen sollten Sicherheitskräfte unter US-Aufsicht einrücken, sagte Abdi der Nachrichtenagentur Reuters. Das soll der Türkei, die eine solche Pufferzone seit langem verlangt, die Sorgen hinsichtlich der Kurden nehmen. Die Türkei nutzt das Machtvakuum nach dem Regimewechsel in Syrien, um das Übergreifen von kurdischen Autonomiebestrebungen auf das eigene Land zu verhindern. Die SDF betrachtet sie als verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation. Maslum Abdi bestreitet jegliche Verbindungen zur PKK, bestätigt aber gegenüber Reuters, dass kurdische Kämpfer aus anderen Ländern im Nordosten Syriens aktiv sind. Kämpfer aus Iran, Irak, der Türkei und anderen Teilen Kurdistans hätten den Islamischen Staat 2019 erfolgreich aus Kobane vertrieben. Das ist ein Streitpunkt in den türkisch-amerikanischen Beziehungen. US-Außenminister Blinken unterstrich kürzlich, die SDF spielten weiterhin eine kritische Rolle im Kampf gegen die islamistische Terrormiliz. Auch weil in ihren Haftlagern in Syrien tausende IS-Kämpfer gefangen gehalten werden. Die USA selbst beteiligen sich an der Bekämpfung des IS dort mit gegenwärtig 2000 Soldaten. Der türkische Verteidigungsminister bestritt kürzlich zwar, dass ein Wiedererstarken des Islamischen Staats drohe, doch Maslum Abdi behauptet, der IS sei wieder auf dem Vormarsch, weil die von ihm geführten Kräfte zunehmend durch die Gefechte mit der türkischen Armee und deren Verbündeten gebunden seien. Außerdem würden Wärter nun die IS-Gefängnisse verlassen, um ihre Heimatdörfer zu verteidigen, sprich, die Terroristen könnten in Freiheit gelangen. Eine Aussicht, die die USA zu anhaltender Unterstützung und die Türkei vielleicht zu einer Verhandlungslösung bewegen soll.
Während Donald Trump sich auf seinen Einzug ins Weiße Haus vorbereitet, beginnen die Demokraten in den USA sich ganz allmählich von ihrer Wahlniederlage zu erholen. Ihre noch relativ kurz vor der Wahl ins Rennen geschickte Ersatzkandidatin für Joe Biden, Kamala Harris, tritt inzwischen wieder öffentlich auf und ermuntert ihre Wähler weiter, für ihre Werte zu kämpfen. Im Hintergrund analysieren ihre Parteikollegen, welche Fehler bei der Wahl gemacht wurden und wie sich die Demokraten zukünftig aufstellen sollten. Aus Washington berichtet Claudia Sarre.
Die erste größere Rede von Kamala Harris fast 6 Wochen nach ihrer Wahlniederlage am 5. November. Mit dem gewohnten Kamala Harris-Charme spricht sie über die Wichtigkeit von bürgerschaftlichem Engagement.
Folks have said to me that they're not sure.
Die Leute haben mir gesagt, dass sie nicht sicher sind, ob sie die Kraft haben, weiterzukämpfen. Aber wir müssen weiterkämpfen, jeder Einzelne von uns.
Every one of us.
Ob Kamala Harris nochmal für ein politisches Amt kandidieren wird, steht in den Sternen. Aber sicher ist, dass die Demokraten weiter um ihre Macht in der Regierung kämpfen werden. Hinter den Kulissen befassen sich führende Köpfe bereits mit den Strategien für die Zukunft und mit den Fehlern, die sie gemacht haben. Die Annahme der Demokraten war immer, dass sie eine Mehrheitspartei sind und immer bleiben werden, so Matt Dalek, Historiker an der George Washington University. Die Demokratische Partei habe den Kontakt zur Arbeiterschicht verloren, analysiert der Historiker.
Die Demokraten müssen diesem Eindruck entgegentreten, dass sie woke sind und dass sie sich um relativ unwichtige kulturelle Fragen stärker kümmern als um die Sorgen der Menschen wie Inflation und Einwanderung.
So the two biggest issues, I think, were inflation and immigration.
Auch den Kampf gegen ihre politischen Gegner, die Republikaner, hätten die Demokraten falsch angepackt, findet der Universitätsprofessor.
And then
sie müssten Trump, Elon Musk und die Republikanische Partei als Partei der Milliardäre brandmarken, als eine Art neuer amerikanischer Oligarchie.
Damit eine Partei nach einer Niederlage wieder Tritt fasst, braucht es neue Führungsfiguren. Der Generationswechsel bei den Demokraten sei in vollem Gange, so Matt Dillick. Es gäbe jede Menge gute Optionen.
And the Democrats do have a lot of good options. So
Leute wie Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan, Josh Shapiro, Gouverneur von Pennsylvania, Andy Beshear aus Kentucky oder Leute, die wir noch gar nicht kennen und die erst noch auftauchen.
Viele Gouverneure, Gavin Newsom aus Kalifornien zum Beispiel, verfolgen die Strategie, ihre Bundesstaaten Trump sicher zu machen, sprich sich gegen mögliche Klagen Trumps zu wappnen. Gretchen Whitmer, Gouverneurin aus Michigan, setzt auf das Gegenteil. Zumindest in einigen Bereichen, etwa in der wirtschaftlichen Entwicklung, will sie künftig mit der Trump-Regierung zusammenarbeiten.
Die NASA-Sonde Parker Solar Probe wird morgen Mittag so nahe wie kein anderes jemals von Menschen gefertigtes Objekt an die Sonne heranfliegen. Zum Zeitpunkt ihrer größten Annäherung werden nur noch 4% des Abstandes Erde-Sonne die Sonde von der Sonnenoberfläche trennen. Ziel der seit 2018 laufenden Mission ist es, immer tiefer in die Atmosphäre der Sonne einzutauchen. Forschende sprechen gar von der ersten Berührung eines Sterns durch die menschliche Zivilisation. Ein spezieller Hitzeschild schützt die Sonde vor der intensiven Sonneneinstrahlung. Uwe Gradwohl.
Der Hitzeschutzschild hat über 2 Meter Durchmesser, besteht aus Carbon, also aus Kohlenstofffasern, und ist deshalb eigentlich auch schwarz. Doch die Außenhaut besteht aus einer weißen, reflektierenden Keramik, damit sich der Schild in Sonnennähe nicht ganz so sehr aufheizt. Trotzdem wird der Schild vorne an der reflektierenden Außenhaut 1400 Grad heiß, während es hinter dem nur 12 cm dünnen Schild bei kuscheligen 30 Grad bleibt. Und in dieser Kuschelzone hinter dem Schutzschild, da verbirgt sich fast die komplette Sonde. Seit 2018 umkreist die Parker Solar Probe bereits die Sonne. Der Rekordflug an Heiligabend ist bereits ihre 22. Annäherung an unser Zentralgestirn. Bei jedem dieser Anflüge wurde der niedrigste Punkt der Bahn immer weiter abgesenkt. Notwendig waren dafür Bahnkorrekturmanöver, die im sonnenfernen Abschnitt der elliptischen Bahn in der Nähe der Venus durchgeführt wurden. Bei insgesamt 7 Vorbeiflügen an der Venus wurde durch deren Anziehungskraft der Flug der Parker Solar Probe immer stärker in Richtung Sonne gelenkt. Die Hightech-Kombination aus Hitzeschild und Sondenkörper fliegt mit 700.000 Stundenkilometern an der Sonne entlang und ist damit das schnellste Objekt, das je von Menschen gebaut wurde. Und die Parker Solar Probe fliegt so nah an die Sonne heran, dass Forschende gerne davon sprechen, dass sie die Sonne berührt. Zwar nicht die Sonnenoberfläche, aber eben die ganz eng mit der Sonne in Verbindung stehende untere Sonnenatmosphäre. Was dort passiert, ist noch sehr stark vom Inneren der Sonne beeinflusst. Insofern kann man tatsächlich davon reden, dass die Menschheit mit Hilfe der Parker Solar Probe zum ersten Mal mit einem Stern auf Tuchfühlung geht.
Und das an Heiligabend, was für eine Symbolkraft. Sorgen vor zu heftiger Sonneneinwirkung müssen wir uns wettertechnisch in den nächsten Tagen nicht machen. In der kommenden Nacht zeigen sich zwischen einigen dichten Wolkenfeldern zum Teil die Sterne. Einzelne Regen- oder Schneeregenschauer können durchziehen, vielfach ist es aber trocken. Bei Tiefstwerten zwischen +3 und -1 Grad in Hochwald. Morgen an Heiligabend ist der Himmel oft stark bewölkt, stellenweise schaut mal die Sonne durch. Erst meist trocken, am Nachmittag und Abend mancherorts etwas Regen oder Nieselregen bei 1 bis 6 Grad. An den beiden Weihnachtsfeiertagen ist es dann oft neblig, trüb oder hochnebelartig bedeckt. Ab und zu ist leichter Regen möglich. Nur selten scheint die Sonne. Am zweiten Weihnachtstag ist das wahrscheinlicher als am ersten. Die Werte liegen bei -1 bis +9 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Diana Kühner-Mert. Ich wünsche Ihnen morgen einen besinnlichen Heiligabend. Machen Sie es gut. Tschüss.